So schön, dass ihr hier seid. Wir sind froh um die Verstärkung der FEG. Wir wären sonst heute etwas wenig, sind schon viele in den Ferien. Es ist so schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Vielleicht für die, die mich nicht kennen, ich bin David Furrer und darf Pastor der FCG Önsingen sein. Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr euch das bewusst seid, aber im Tal und im Gäu sind wir die einzigen zwei Freikirchen. Im Tal und im Gäu wohnen ungefähr 39.000 Personen. Wir haben also ganz schön etwas zu tun, weil unsere zwei Regionen, wenn man das schweizweit anschaut, sind wir eine Region, die am wenigsten mit Freikirchen durchsetzt ist. Und ich weiß, dass uns das verbindet, dass wir diese Liebe von Jesus, diese Hoffnung, unseren Glauben weitergeben wollen in das Tal und in das Gäu. Wir sind dankbar, dass ihr so nahe an uns von Gott gepflanzt wurden. Wir sind dankbar, dass wir euch als Nachbargemeinde haben. Und ich will das hier einfach mal so sagen, hey, wir wollen mit euch zusammen kämpfen. Wenn ihr Hilfe braucht, dann wollen wir das tun, was in unserer Macht steht, um euch zu helfen. Wenn sich jemand gegen euch stellt oder jemand schlecht über euch redet, dann wollen wir aufstehen und nicht schweigen und euch verteidigen und zu euch stehen. Ja, wir sind zwei verschiedene Gemeinden. Wir haben in einigen Fragen vielleicht unterschiedliche Meinungen. Wir haben vielleicht in einigen Dingen unterschiedliche Kulturen. Zum Beispiel das mit dem Tanzen. Nein, da sind wir ja auch noch nicht so. Aber ja, wir sind unterschiedlich. Und diese Unterschiedlichkeit ist gut. Das ist nämlich das, unser Gott ist so kreativ und so verschieden, dass es auch unterschiedliche Gemeinden braucht. Aber wir haben alle denselben Geist, oder das sage ich jetzt als Pfingster, denselben dreieinigen Gott. Wir haben dieselbe Grundlage. Ja, wir sind Geschwister. Und darum will ich heute etwas unser Herz, das wir haben für diese Region, mit euch teilen. Wir haben uns in den letzten Monaten sehr fest damit beschäftigt, warum sind wir als FCG Önsingen hier? Warum hat uns Gott genau hierhin getan, in dieser Konstellation und Zusammensetzung? Und wir haben gesucht, was hat Gott schon in unsere Herzen hineingelegt? Und nach einem längeren Prozess sind wir auf folgenden Satz gekommen. Der Fokus der FCG Önsingen ist die Hoffnung von Jesus Christus den Kindern und Jugendlichen, den einsamen Menschen und Menschen mit psychisch und körperlichen Langzeitbelastungen zu bringen. Das ist so unser Herz, wo wir gemerkt hatten, das ist das, für das will uns Gott gebrauchen. Und ich will heute über einen dieser Punkte spezifisch predigen, und zwar die Hoffnung von Jesus Christus an Kindern und Jugendliche zu bringen. Und ich habe diesen Punkt ausgewählt, weil ich weiß, dass dies euch als FEG auch auf dem Herz ist. Ich habe schon viel sehr Gutes gehört über eure Jugendgottesdienste und wir haben richtig Freude, dass ihr aufblühen könnt und dass Menschen zu euch kommen können. Das ist, ihr macht das so toll. Ja, genau. Jetzt ist ja die Frage, ja, aber warum predige ich über Kinder und Jugendliche an einem Tag, wo gerade die Sommerferien angefangen haben, also vielleicht gar nicht so viele Kinder und Jugendliche hier sind. Und ich predige darüber, weil ich weiß, wisst ihr, wenn wir wollen diesen Auftrag, diese 39.000 Menschen erreichen, dann ist das nicht eine Sache von einer Generation. Das werden wir nicht schaffen. Na gut, Gott kann alles, vielleicht macht er etwas sehr Schnelles, aber die Erfahrung zeigt, es braucht mehrere Generationen. Und selbst wenn jetzt ein Riesenschub kommt, wir werden die nächste Generation uns investieren müssen. Und wisst ihr, das ist nicht einfach etwas, was wir sagen können, ja, die Eltern sollen ihre Kinder investieren und dann haben wir ja noch Jugileiter und Sonntagsschullehrerinnen und Lehrer. Das ist doch denen ihre Sache. Nein, die nächste Generation zuzurüsten, ist jedem seine Sache. Und damit ihr mir das glaubt, will ich euch das natürlich auch aus der Bibel zeigen und auch etwas sehen, ja, wie hat dann die Bibel gesagt, wie sollen wir das machen? Und dafür will ich eine Geschichte mit euch anschauen. Ihr wisst, die mich viel predigen hören, die Bibel ist etwa 70% besteht sie aus Geschichten, die Gott mit den Menschen gemacht hat, und Gott traut uns zu, aus diesen Geschichten etwas zu lernen. Und darum will ich euch zuerst einmal einfach in diese Geschichte hineinnehmen. Wir gehen also 3400 Jahre circa zurück, und es ist die Situation, dass Mose, der war der Leiter des Volkes, und sie sind jetzt ganz kurz davor, das Land Israel, das sie schon lange verheißen bekommen haben von Gott, einzunehmen. Sie stehen jetzt vor dem Land, aber Mose weiß, er wird nicht mehr in dieses verheißene Land hineingehen. Und so schaut Mose mit schwerem Herzen auf sein Volk. Mehrere hunderttausend Leute sind da in der Ebene verteilt. Und er weiß, jetzt muss ich loslassen. Jetzt muss ich darauf vertrauen, dass sie selbstständig dieses Land einnehmen können und selbstständig diesen Glauben, den ich ihnen gelehrt und vorgelebt habe, weiterführen. Es windet schön, das hört man mal ein bisschen an meinem Mikrofon. Ich hoffe, es stört nicht zu fest. Und sein Nachfolger, der steht auch schon in den Startlöchern, das ist nämlich Josua. Und er wird das Volk in dieses Gebiet hineinführen. Und Mose hat jetzt noch so eine letzte Chance, sein Herz mit dem Volk zu teilen. Er hat noch eine letzte Rede, die er vor dem Volk halten kann. Also in dieser Rede kann er nur mitgeben, was wirklich noch wichtig ist. Ich meine, es war damals sicher auch sehr, sehr heiß. Es ist schwieriger, sich so zu konzentrieren und jemandem zuzuhören. Trotzdem hat Mose dann eine sehr, sehr lange Rede gehalten. Ihr könnt die nachlesen. Sie steht im 5. Mose. Es ist ein Buch, das man nicht so viel mal liest. Aber ich lege euch das mal ins Herz. Vertieft euch mal in diese Abschlussrede von Mose hinein. Und Mose schaut so auf das Volk und er denkt zurück. Er denkt, was er mit diesem Volk alles erlebt hat. Ja, da war am Anfang, waren sie alle in Ägypten. Sie waren ein Sklavenvolk, unterdrückt. Und doch hat Gott genau dieses Sklavenvolk ausgewählt. Ja, schon von vor Generationen hat er es ihnen verheißen. Ich werde euch in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Ich werde euch befreien. Was für etwas Wunderbares. Ein Gott, der ein schwaches, störrisches Sklavenvolk auswählt und nicht die großen Ägypter, die eigentlich die Macht gehabt hätten. Oder dann die Assyrer, die dann später kommen würde. Er wäre eigentlich doch viel schlauer gewesen, ein Volk, das ein bisschen Einfluss hat, auf dieser Welt auszusuchen und mit dem zu zeigen, wie er ist. Aber nein, der einzig wahre Gott, der ist anders als all diese Götzen, die sich immer die starken Völker raussuchen. Dieser einzig wahre Gott, der sucht sich ein Sklavenvolk aus und er befreit es mit starker Hand von der mächtigsten Macht dieser Welt, der damaligen Welt von Ägypten. Und sie gehen in die Wüste, nachdem Gott sie ja durch 10 Strafen, die er den Ägyptern geschickt hat, wunderbar befreit hat. Ja, der Pharao hat da natürlich keine Freude, dass seine Sklaven nicht mehr da waren. Und so hat er die stärkste Armee der damaligen Welt, diesem kleinen Sklavenvolk hinterhergeschickt. Das war Hightech, die hatten Streitwagen, das war damals, das hatten nicht sehr viele Armeen. Und die sind denen nachgegangen. Und sie standen in der Falle vor dem Schilfmeer, kamen nicht zurück, nicht vorwärts. Und was hat Gott gemacht in dieser verzweifelten Situation? Er hat Mose gesagt, streck deinen Stab aus und das Meer hat sich geteilt. Ja, das wäre noch gar keine Lösung. Das ist ja nur mal eine Flucht, aber die mit ihren Streitwagen sind natürlich schneller. Aber sie gehen durch dieses Meer hindurch und dann besiegt Gott die stärkste Armee der damaligen Welt. Und es ist spannend, wenn man dann so die ägyptische Geschichte anschaut. Natürlich erwähnen die in ihren Geschichtsbüchern das nicht. Das ist so Niederlagen hat man früher nie erwähnt. Aber was man sieht, ist, dass einige Jahre nachher Ägypten niemanden mehr irgendwie angegriffen hat. Ja, ihnen haben die Streitwagen gefehlt. Die waren im Schilfmeer auf dem Grund. So hat Gott Weltgeschichte geschrieben in dieser Zeit. Er hat die stärkste Macht der Welt in ihre Schranken gewiesen. Nur für dieses kleine Sklavenvolk, das Mose, ein 80-jähriger Mann, aus diesem Land, aus Ägypten geführt hat. Und dann sind sie an den Berg Sinai gekommen. Und dort ist das eigentlich Gewaltige passiert. Dort ist dieser große Gott, der sich gerade gezeigt hat, als absolut stärkste Macht der Welt, ihnen persönlich begegnet. Sie haben ihn gesehen und das war so wunderbar, dass man es kaum mit Worten beschreiben kann. Mose benutzte Wörter wie Kristall und Meer und es war so gewaltig und gleichzeitig war es so schrecklich, dass und so gewaltig, dass niemand sich getraute, in die Nähe zu kommen. Es war etwas unbeschreiblich Einmaliges. Und so haben sie die Gebote von Gott bekommen. Gebote, die so gut waren, dass sie ihresgleichen suchten. Ja, es gibt heute Wissenschaftler, die behaupten, das kann gar nicht sein, dass diese Gebote damals schon gekommen sind. Die sind viel zu kompliziert und gut aufeinander abgestimmt. Die damaligen Menschen wären da nie fähig gewesen, so ein Gebot zu machen. Das stimmt, ja, weil das Gebot kam ja von Gott. Mose hat an all das zurückgedacht, an all die Wunder, die Gott gemacht hat. Und dann kamen sie endlich zu diesem Landstreifen, den Gott schon ihren Vorvätern verheißen hatte. Und sie haben Kundschafter rausgeschickt, die durch das Land gingen und die sind zurückgekommen und haben gesagt, das Land ist wirklich so gut, wie Gott es gesagt hat. Halleluja. Aber, Halleluja haben sie nicht gesagt, das kam erst später. Aber das Land ist auch besetzt von starken Völkern, von Leuten, die sind größer wie wir, viel größer wie wir. Die haben ja von diesem Land gegessen, sie waren stark. Wir waren ein Sklavenvolk. Wir sind nicht ausgebildet im Krieg. Wir haben nichts. Und sie haben gesagt, nein, wir greifen nicht an. Obwohl sie noch 2 Jahre vorher gesehen habe, wie Gott die stärkste Armee der damaligen Welt besiegt hat, hat ihr Glaube und ihr Vertrauen nicht gereicht. Das hat Mose einen Schmerz in sein Herz gegeben, als er daran zurückdachte. Und Gott hat eine Ehrenrunde gedreht mit ihnen. Er hat gesagt, ich lehre euch, glaube an mich. Ich nehme mir 40 Jahre Zeit mit euch. Eine ganze Generation werde ich mir Zeit nehmen und euch lehren, was es heißt, auf mich zu vertrauen in der Wüste. Und Gott hat geschaut in diesen 40 Jahren. Die Kleider am Leib, die Mose trug, waren immer noch dieselbe wie vor 40 Jahren. Gott hat geschaut, dass die Kleider nicht sich abnutzten, Die Schuhe waren noch dieselben. Und das war bei allen so. Er hat geschaut. Ja, die Wüste hatte niemals genug Nahrung und Trinken für das ganze Volk. Aber Gott hat übernatürlich geschaut. Sogar Fleisch hatten sie. Viele Völker hatten nicht viel Fleisch. Aber sie schon. Gott hat richtig gut geschaut. Und jetzt schaut er auf dieses Volk. Es sind nicht mehr dieselben Leute, die aus Ägypten herauskamen. Es waren die Kinder dieser Leute. Es gab nur noch zwei, der Josua und der Kaleb. Das waren zwei der Kundschafter, die auf Gott vertraut haben. Die sind noch hier. Alle anderen sind in der Wüste gestorben und ihre Kinder sind jetzt hier. Und Mose macht sich Gedanken. Was muss ich sagen? Was muss ich sagen, dass wenn sie in dieses Land gehen, sie diesen Gott nicht vergessen? Er hat gesehen, wie schnell das Volk Gott vergisst. Was muss ich ihnen sagen, dass ihre nächste Generation diesen Glauben wieder hat? Dass sie in diesem Land wohnen können und sie in Frieden wohnen können. Dass ihr Leben gelingen darf. Und ich habe diese Rede von Mose etwas mal analysiert und ich werde natürlich nicht die ganze Rede, jetzt den ganzen 5. Mose mit euch durchgehen, aber ich werde mal all diese Stellen durchgehen, die sich mit der nächsten Generation beschäftigen. Mose weiß, jetzt muss ich mich auf das Wichtige fokussieren. Wie können wir unsere Jungen die beste Voraussetzung geben, damit ihr Leben gelingt, damit sie das Land besitzen und halten können. Und er weiß, das Wichtigste ist, es braucht eine Verbindung zu Gott. Weil der Glaube an Gott, das ist ihre Stärke. Ja, dass die Gebote, die er ihnen gegeben hat, dass die wirklich gut sind, dass es dem Volk besser geht, wenn sie halten. Ja, wie erklären wir das den Jungen, den Kindern? So eine naheliegende Variante der damaligen Zeit wäre, wir prügeln es ihnen einfach ein. Also so wortwörtlich haben sie das früher so gemacht, heute zum Glück nicht mehr. Aber er hat gemerkt, das ist wohl nicht das richtige pädagogische Konzept. Ja, wie kann man es sonst machen? Ja, wir könnten sie einfach ganz streng korrigieren, immer dann, wenn sie etwas falsch machen. Aber auch das ist nicht das richtige Konzept. Nein, wir können sie nicht dazu zwingen, sondern wir müssen sie dafür begeistern. Dass die Erwachsenen müssen es vorleben. Die Erwachsenen selbst müssen begeistert sein. Daher ist mein erster Rat, denkt Mose, folgender. Aber geht Acht, dass ihr nie vergisst, was ihr mit eigenen Augen gesehen habt. Haltet die Erinnerung daran euer Leben lang lebendig und erzählt es euren Kindern und Enkeln weiter. Haltet es selbst lebendig und erzählt es weiter. Vielleicht muss ich das etwas präzisieren, hat Mose gedacht. Damit sie auch die richtigen Schwerpunkte setzen. Ja, das Eindrücklichste, das Wichtigste war die Begegnung mit Gott selbst. Darum geht es im Kern. Darum schreibt er weiter. Denkt vor allem an den Tag, als ihr am Berg Horeb, das ist einfach ein anderer Name für Sinai, vor dem Herrn, eurem Gott, standet. Der Herr hat zu mir gesagt, ruf das Volk zusammen. Sie sollen hören, was ich ihnen zu sagen habe und lernen, mir in Ehrfurcht zu begegnen, solange sie leben. Und auch ihren Kindern sollen sie weitergeben, was ich sie heute lehre. Wenn ich zurückdenke, was damals an diesem Berg los war, ja, darum geht es. Diesem Gott Ehrfurcht entgegenzubringen. Ja, es ist unser Lebenszweck, für diesen Gott zu leben, ihm Ehre zu geben. Wenn die Jungen das begreifen, werden sie ein gutes Leben haben. Wenn die Jungen begreifen, es geht nicht um sie selbst, um ihr Vergnügen, sondern es geht um die Ehre Gottes, dann wird ihr Leben gelingen. Ehrlich gesagt ist alles andere ziemlich zweitrangig. Aber wenn sie es den Jungen nur hin und wieder sagen, dann reicht das nicht. Ja, es muss den ganzen Alltag durchdringen. Es muss immer wieder Thema sein. Ja gut, dafür müssen wir zuerst bei den Älteren anfangen. Sie müssen das, was Gott gesagt hat, in ihrem Herzen tragen und es lebendig halten. Nur wenn es das Leben aller prägt, werden sie es den Jungen auch weitererzählen können. Ja, sie sollen es in den Alltag einbauen, in jede und jede Situation nutzen, um darüber zu sprechen. Ich werde es mal so formulieren. Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkündige. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor. Zu Hause und auf Reisen. Wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. So, wenn ich so praktisch das erzähle, dann werden sie begreifen, um was es geht, hat Mose gedacht. Und wenn die Erwachsenen so viel über die Gebote reden, dann werden sicher Fragen auftauchen. Dann werden die Kinder und Jugendlichen anfangen, Fragen zu stellen. Warum müssen wir als Volk denn diese Gebote halten? Das ist übrigens auch ein guter Test für uns. Wenn du noch nie gefragt wurdest von einem Jungen nach diesen Sachen, dann hast du vielleicht zu wenig darüber gesprochen. Ja, die Erwachsenen, sie sollen sich Zeit nehmen, um den Jungen das zu erzählen. Darum wird Mose jetzt etwas ausführlicher. Wenn eure Kinder euch später fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch diese Gebote, Ordnungen und Rechtsbestimmungen gegeben? Dann antwortet ihnen, wir waren einmal Sklaven des Pharaos in Ägypten. Aber der Herr hat uns mit starker Hand dort herausgeführt. Wir haben mit eigenen Augen gesehen, wie er Zeichen und Wunder getan und schreckliches Unheil über den Pharao und seine Familie und über alle Ägypter gebracht hat. Uns aber hat er dort herausgeholt, um uns in das Land zu bringen, das er uns, unseren Vorfahren, mit einem Eid zugesagt hat. Der Herr, unser Gott, hat uns befohlen, uns nach all diesen Ordnungen zu richten und Ehrfurcht vor ihm zu haben. Dann wird es uns immer gut gehen und er wird uns am Leben erhalten, wie es ja nun der Fall ist. Wenn wir die Gebote genau befolgen, wie der Herr es uns befohlen hat, dann können wir vor ihm bestehen. Gott hat versprochen, dass er uns segnet, wenn wir Ehrfurcht vor ihm haben. Ja, er hat es gezeigt am Beispiel des Auszuges aus Ägypten. Und er zeigt es auch in jedem Leben. Darum sagt Mose hier, wie es auch jetzt der Fall ist. Also es geht nicht nur um die Vergangenheit, es geht auch um das, was die Menschen erlebt haben. Wir müssen ja wissen, von denen, die aus Ägypten befreit wurde, war gar niemand mehr hier. Wenn sie sich daran halten, dann werden die nachfolgenden Generationen ein gutes Leben haben. Und damit die Erwachsenen das bei sich haben, hat Mose ja immer wieder solche Reden gehalten. Und Mose war es immer wichtig, dass nicht nur die Erwachsenen kamen, sondern auch die Kinder, auch die Jungen. Die waren immer dabei bei diesen Reden. Was für reichhaltige Tipps gibt uns die Bibel? Haltet, wenn wir wollen, dass unsere nächste Generation, dass unsere Jungen, und egal wie jung du bist, du hast immer noch eine Generation jünger als du, bei denen du der Alte bist. Oder die Alte. Es geht uns alle an. Halte dein Glaubensleben lebendig. Frage dich, haben dich die Kinder schon einmal beten sehen? Haben dich die Kinder schon einmal gesehen, deine persönliche stille Zeit zu machen? Haben die Kinder gesehen, wie wichtig dir dieser Glaube mit Jesus ist? Und dann erzähl ihnen von dem dein Herz voll ist. Nutze jede Gelegenheit anhand von ganz Alltäglichen. Ja, wenn du durch die Natur gehst und sagen kannst, wow, schau mal, was Gott gemacht hat. Schau mal an, wie, wenn die Wiesen trocken sind, wie sie braun werden und wenn dann der Regen wieder kommt, wie dann die Wiesen wieder grün werden. Und wisst ihr, Gott hat gesagt, ich bin die Quelle. Hey, mit dem vergleicht sich Gott. Ist auch in deinem Leben so. Hey, wenn es mal schwierig wird, wenn die Sonne brennt und du keinen Schatten mehr findest, sag Gott, hey, unter meinen Flügeln, da findet ihr Ruhe. Und so weiter. Nutzt diese alltäglichen Dinge, auch um miteinander darüber zu sprechen. Nutzt Momente, wenn Kinder anfangen zusammen zu streiten oder eifersüchtig sind, um davon zu erzählen, wie Gott das in seinen Geboten geregelt hat. Es ist immer schön, wenn Kinder streiten, weil dann kann man etwas mit ihnen anschauen. Nein, es ist nicht immer schön. Aber wir können es als Gelegenheit benutzen, das anzuschauen, dass sie wachsen. Wir dürfen den Geboten Gottes vertrauen, dass sie gut sind. Selbst die, die wir nicht verstehen. Vielleicht findest du, ja, aber das Ganze ist jetzt einseitig. Also müssen unsere Jungen nicht noch mehr als nur diese Beziehung zu Gott haben. Gibt es da nicht noch ganz viele anderes, dass wir ihnen auch mit auf den Weg gehen sollen? Aber es ist spannend. Mir haben schon viele Eltern gesagt, in der Bibel gibt es gar keine richtigen Erziehungstipps. So. Aber ich glaube, es gibt nur nicht viele Erziehungstipps, weil wir nach den Falschen suchen. In der Bibel gibt es ganz vieles, einige der Stellen habe ich jetzt aufgezählt, wo die Bibel sagt, wie wir Kinder erziehen sollen. Aber der Fokus liegt immer darauf, auf der Beziehung zu Gott. Das ist der Fokus. Das ist das, um was es geht. Jesus hat dann 1500 Jahre später gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Das ist sowohl für die Kindererziehung gültig, als auch für unser eigenes Leben. Und die Frage ist jetzt, ob du das glaubst. Glaubst du, dass es für unsere Kinder im Tiefsten reicht, dass sie diese Beziehung zu Gott haben und alles aus dieser Beziehung von Gott kommen wird? Ja, sie sollen in der Schule gehen und rechnen und schreiben und von mir aus auch Fremdsprachen lernen. Ja, ihr habt jetzt gemerkt, was meine Präferenzen sind. Aber natürlich sollen sie das machen. Aber das wird nicht das Wichtigste in ihrem Leben sein, auch nicht in der Schweiz. Wir dürfen darauf vertrauen, dass diese Beziehung zu Gott wirklich trägt. Wisst ihr, die Gesellschaft, die hat sich entschieden zu sagen, dass der Glaube Privatsache ist. Unsere Gesellschaft in der Schweiz hat sich entschieden, dass der Glaube einfach ein Hobby ist. Man sieht das, indem dass wir zum Beispiel Stadions, Fußball und andere Sportstadien bauen mit vielen tausend Plätzen und Kirchen bauen mit 50 bis 100 Plätzen. Die Gesellschaft hat sich dafür entschieden. Die Frage ist aber, für was entscheiden wir uns? Wo setzen wir den Schwerpunkt? Ich habe schon mit so vielen Eltern zu tun gehabt, die haben vorgelebt, dass jede Geburtstagsparty, jeder Gutschein vom Europapark wichtiger ist als die Gemeinde am Sonntagmorgen. Und als dann die Kinder zu Teenager wurden, haben sie sich darüber gewundert, dass jede Geburtstagsfeier und jeder Gutschein vom Europapark wichtiger war als die Gemeinde und jede Party am Samstagabend auch. Und das tut mir weh. Es tut mir weh, weil es ist Saat und Ernte. Es ist ein Prinzip in der Bibel. Was wir säen, das werden wir auch ernten. Und es ist wichtig, was wir säen. Und wenn wir unseren Kindern und unseren Jugendlichen vorleben, was wir wichtig finden, dass wir unseren Glauben wichtig finden, dass wir die Gemeinde wichtig finden, dann werden wir das auch ernten können. Und wenn wir das andere vorleben, wisst ihr, dann können wir noch so predigen, wie wichtig der Glaube ist. Es gibt einen Spruch: Das, was du tust, schreit so laut zu mir, dass ich gar nicht höre, was du sagst. Und ich glaube, das müssen wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Es geht darum, dass wir den Glauben bei uns lebendig halten. Dass wir den Fokus darauf setzen und das vorleben. Was mir noch wichtig ist zu sagen, man darf dann nicht den Umkehrschluss ziehen. Also nicht jeder Teenager, der sich dagegen entscheidet, weiter im Glauben zu laufen, ist irgendwie, haben die Eltern die Schuld oder so. Nein, Gott ist ein Gott der Freiheit und er gibt auch die Freiheit, ihm den Rücken zu kehren. Also das ist wichtig, nicht jetzt auf alle Eltern losgehen, die Kinder nicht mehr hier sind. Nein, das ist ein großer Schmerz, dass diese Kinder nicht mehr hier sind. Was wir dort zu tun haben, ist zu beten, die Eltern zu unterstützen und zu trösten. Aber bei den Kindern, die noch klein sind, können wir so gut als möglich, jeder von uns, eben nicht nur die Eltern, sie müssen es auch bei uns allen sehen, auf was wir unsere Prioritäten setzen. Ich weiß, das ist heute ziemlich radikal und vielleicht auch etwas hart. Aber wenn ich Leute sehe, die vielleicht kurz vor dem Sterben sind oder schon sehr alt sind, und mit denen spreche, wisst ihr, hat mir noch keiner gesagt, es tut mir leid, dass ich in meinem Leben nicht große Reisen gemacht habe, dass ich zu wenig große Reisen gemacht habe. Es hat mir auch keiner gesagt, es tut mir so leid, dass meine Eltern mich im Kindesalter nicht gepusht haben, dass ich in die erste Fußballmannschaft kam und richtig gut wurde. Am Schluss des Lebens sind diese Dinge alle zweitrangig. Aber wisst ihr, so viele haben mir am Schluss des Lebens gesagt, als ich Teenager war, hatte ich eine Frau in der Gemeinde und die ist jedes Mal zu mir gekommen und hat mich gefragt, wie es mir geht und hat mir zugehört. Ich habe so viele gehört, die gesagt haben, ich bin so dankbar, dass meine Eltern mich in die Feriencamps geschickt haben. Wir haben jetzt dann bald das Powwow, das nationale Camp, weil dort bin ich Gott begegnet. Ich habe so viele gehört, die gesagt haben, ich bin so froh, dass meine Eltern im Teenageralter mich ermutigt haben, teilzunehmen an diesen Freizeitprogrammen, weil dort habe ich Freunde gefunden, die mich ermutigt haben, weiterzugehen. So viele alte Menschen haben mir das gesagt. Und ich will das ernst nehmen. steht in der Bibel, wir sollen auf das Ende schauen. Wir hatten vorgestern die Beerdigung oder die Trauerfeier von Peter Wotli. Der hat seinen Lauf vollendet. Und seine Enkelin, die den Lebenslauf vorgelesen hat, die hat vorgelesen, dass er am Schluss seines Lebens auf diesen Gott vertraut hat und sich gefreut hat, in den Himmel zu kommen. Und wisst ihr, wenn ein Mensch über 70 Jahre gelebt hat und am Schluss sagen kann, und ich freue mich auf diesen Jesus, das ist ein Zeugnis. Er hat sein ganzes Leben auf diesen Jesus ausgerichtet. Auf das ist es am Schluss angekommen. Und auf all diese Dinge, auf diese anderen Dinge, die schön sind im Leben. Hey, nichts gegen Ferien. Es ist, macht unbedingt Ferien. Hä? Wir dürfen die Welt genießen, die uns Gott gegeben hat. Das muss man nicht gegeneinander ausspielen. Aber die Frage ist, was ist uns wichtig? Wie willst du einmal auf dein Leben zurückschauen? Willst du vor allem erzählen, dass du dein ganzes Geld und deine ganze Zeit dafür investiert hast, auf Reisen zu gehen, die Ferien zu gehen, es dir gut gehen zu lassen? Oder willst du am Schluss deines Lebens sagen können, ich habe meinen Glauben gelebt, ich habe ihn vorgelebt, ich habe mich in Kinder und Jugendliche investiert, ich habe mich in Einsame investiert, ich habe mich in leidende Leute investiert, ich habe mich in freudige Leute investiert, ich habe mich in Menschen investiert. Ich habe alles daran gegeben, diesem Gott Ehre zu geben. Ein sehr weiser Mann hat mal gesagt, wohin du läufst, dort bist du dann. Und das ist so. Wisst ihr, ja, wir laufen jeden Tag in eine Richtung. Und du bist dann dort, wo du hinläufst. Du bist nicht nach irgendwo anders. Also wenn du auf große Reise gehst, dann bist du dort. Und die Frage ist, sind wir uns bewusst? Sind wir am rechten Ort, wenn wir laufen? Ja, ich hoffe, ich war heute nicht zu einseitig und zu hart, aber es ist mir einfach wichtig, weil ich in meinem eigenen Leben das gemerkt habe. Es lohnt sich, sich auf diesen Gott zu fokussieren. Und weißt du, in diesem Fokussieren wird dir Gott ganz viel Freude geben. Ich habe, glaube ich, nirgends mehr Freude erlebt als in Royal Rangers Camps. Oder wenn ich mit Menschen in Seelsorgegespräche war und die haben einen Schritt machen können. Letztens ist eine Junge gekommen, die hat ihre Lehrstelle verloren, jetzt hat sie wieder eine Lehrstelle, ich musste gerade jubeln. Oder wenn jemand kommt und sich taufen lässt. Ich habe so Freude. Ich habe auch Freude gehabt auf meiner Reise, die ich mit Martina machen durfte und sehen durfte, wie Gott die Welt so schön gemacht hat. Die Frage ist nicht, dass wir kein Vergnügen empfinden, keine Freude an dem hat, was Gott uns gibt. Die Frage ist unser Fokus. Und ich will einfach noch für unsere zwei Gemeinden beten, genau dafür, und dann kann die Band nachher nach vorne, oder die Band kann jetzt eigentlich schon nach vorne kommen und sich bereit machen. Jesus, ich möchte dir so herzlich dafür danken, dass du es uns selbst vorgelebt hast. Dass du nicht nur gesprochen hast, sondern dass du auf die Welt gekommen bist und dass du mit uns gelebt hast. Dass du es uns vorgezeigt hast, dass du dich völlig für uns investiert hast. Dass dein Fokus völlig auf der Ehre Gottes lag. Und ich möchte dich bitten, für uns als FCG und für die FEG, dass du unsere Herzen berührst, dass wir voller Leidenschaft dir Ehre geben können, dass wir in uns lebendig halten können, was du gemacht hast schon in unserem Leben, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie du uns gerettet hast, wie du mit uns gehst. Ich bitte dich dafür, dass du uns hilfst, dass das nie stirbt in uns. Und dass wir es weitergeben können, unseren Kindern, unseren Jugendlichen, den Leuten, die du uns anvertraut hast, damit sie es dann wieder weitergeben können an die nächste Generation. Danke, dass das, was du uns gegeben hast, reicht. Und ich bitte dich jetzt für einen tiefen Glaube in uns allen, dass das reicht, was du gegeben hast. Dass wir nicht noch anderes brauchen. Dass du uns alles geben wirst, was wir brauchen. Ich bitte dich, dass du diese Zweifel, die manchmal da sind, dass wir uns trotzdem noch selbst verwirklichen wollen. Dass du die uns nimmst und uns zeigst, uns an der Hand nimmst und uns zeigst im Leben mit dir, dass du uns alles gibst, was wir brauchen. Amen.